Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZTB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. Dora, erste Prüfungserfahrung. Darum geht es in der heutigen Episode. Und um die Frage, wie die neuen Anforderungen des Digital Operational Resilience Act, kurz DORA, in der Praxis aktuell umgesetzt sind und tatsächlich geprüft werden. Denn seit Inkrafttreten der Verordnung am 17. Januar dieses Jahres stehen Finanzinstitute und IT-Dienstleister vor der Herausforderung, ihre digitale Widerstandsfähigkeit nicht nur auszubauen, sondern auch nachweisbar zu machen. Was sind derzeit noch die größten Baustellen in der Umsetzung der Anforderungen aus DORA? Welche Themenfelder stehen bei der ersten Prüfung durch Jahresabschlussprüfer, aber auch Regulatoren aktuell besonders im Fokus? Und welche Lehren lassen sich für die Institute insgesamt ziehen? Mein Name ist Jan Krone, ich bin Berater im ZTB und über diese Fragen spreche ich in der heutigen Episode mit Dr. Saskia Hohe. Saskia ist Partnerin bei ZTB und hat bereits zahlreiche Prüfungen begleitet, sowohl von Prüfer- als auch von Mandantenseite. Das heißt, sie bringt spannende Einblicke aus der Praxis und erste Erfahrungen direkt von der Prüfungsfront mit. Liebe Saskia, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich wieder im Sound of Finance Podcast heute dabei zu sein.
Sehr schön. DORA ist live seit dem 17. Januar 2025. Lass uns vielleicht zu Beginn einmal klären, was ist DORA genau, welche Ziele verfolgt die Verordnung und welche zentralen Themen und Herausforderungen bei der Umsetzung siehst du, Saskia, für Finanzinstitute und Dienstleister?
Also zunächst einmal liegt ja der Schwerpunkt von DORA auf der Förderung der digitalen Resilienz aufgrund der zunehmenden Cyber- und IT-Risiken. Das heißt, DORA soll die Stabilität des Finanzwesens sichern, aber auch das Vertrauen der Verbraucher in die Banken stärken. Noch ein weiterer Punkt, was auch eine Zielsetzung von DORA ist, dass die finanziellen Schäden, die durch Ausfälle von IT-Systemen entstehen, reduziert werden und damit auch die operationellen Risiken verringert werden. Ich würde gerne mal auch ein paar Beispiele dazu nennen, was wir so am Markt gesehen haben. Laut Studien sind inzwischen jede zweite Organisation ein Opfer geworden einer erfolgreichen Cyberattacke. Und gemäß einer Lündong-Studie wurde in 2023 ein Rekordwert erreicht an Lösegeldzahlung aufgrund von Cyberattacken. Die Lündong-Studie spricht hier von circa 1 Milliarde US-Dollar weltweit, was an Lösegeld gezahlt worden ist. Und besonders hoch ist die Zahlungsbereitschaft nach dieser Studie in Deutschland sogar. Das heißt, hier haben ungefähr 63% der Unternehmen nach einem Ransomware-Angriff Lösegeld gezahlt. Das heißt, hier sieht man auch, wie bedeutend das Thema DORA und die Umsetzung von DORA für die Finanzinstitute ist.
Aber das zeigt doch auch dahingehend die richtigen Aspekte, die da von der Aufsicht angesprochen werden, richtig?
Ja, absolut. Und DORA, muss man auch noch dazu erwähnen, ist ja die erste EU-weit einheitliche Regelung für das IKT-Risikomanagement. Und auch die Aufsicht über das IKT-Asset und die IKT-Dienstleister wurde ja auch dadurch die nationale Regelung der BAIT zwischenzeitlich abgeschafft mit Einführung der DORA. Was heißt das jetzt für die Institute? Das heißt, dass es sehr umfangreiche organisatorische und prozessuale Anpassungen bei den Finanzdienstleistungen als eben auch bei den IKT-Dienstleistern geben muss. Und was heißt das, wenn man eben die Regularien nicht einhält? Da gibt es einen Bußgeldkatalog und unter anderem auch die Forderung, dass bis zu 1% des täglichen weltweiten Umsatzes bei Nichteinhaltung der DORA-Anforderung für kritische IKT-Dienstleister im Raum steht.
Ja, spannende Einblicke. Das spiegelt aber auch unsere Sicht wider, die wir auf DORA haben, dass es eben für die Finanzinstitute auch eine Art Gamechanger ist, da DORA die Finanzinstitute dazu bringt, ihre bisherigen Ansätze grundlegend zu überdenken. Also statt punktueller Maßnahmen geht es vielmehr darum, ein gesamtheitliches IKT-Risikomanagement aufzubauen. Und das umfasst eben ein integriertes und unternehmensweites Risikomanagement, das sowohl Governance-Prozesse als auch IKT-Assets und Drittparteien umfasst.
Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, Jan, weil eine der wichtigen Anforderungen oder auch der Neuerungen mit DORA ist ja die Einführung einer sogenannten IKT-Risikokontrollfunktion. Die ist neu geschaffen mit DORA und das bedeutet, dass das Modell der drei Verteidigungslinien als Three Lines of Defense erweitert wird, nämlich um die digitale Resilienz als eines der Kernbestandteile des Risikomanagement. Wichtig ist ja auch bei dieser Funktion, sie muss organisatorisch von der operativen IT und auch der Revision getrennt sein, um Interessenskonflikte zu vermeiden. Und noch ein wichtiger Punkt, den ja auch die DORA da in den Vordergrund steht, ist die fachliche Kompetenz bei der Besetzung der IKT-Risikokontrollfunktion und zwingend ein Zugang zur Geschäftsleitung. Das heißt, hier sieht man Kriterien, die sehr stark an der Key Function orientiert sind. Ein weiterer Punkt, wieso man DORA als Game Changer bezeichnen kann, sind eben die umfassende Resilienzprüfung und das strenge Meldewesen für schwerwiegende IKT-Vorfälle. Das bedeutet eben nicht nur höhere technische Anforderungen, die durch die Institute umzusetzen sind, sondern ein ganz wichtiger Punkt, nämlich eine neue Kultur der Transparenz und auch der Reaktionsfähigkeit, was für viele Institute eben auch neu ist, dass man diese Vorfälle identifiziert, aufbereitet und entsprechend auch zügig an die Aufsicht meldet.
DORA hat ja auch einen komplett neuen Aspekt mit reingebracht, und zwar die Regulierung der kritischen IKT-Dienstleister. Kannst du das Thema nochmal etwas genauer beleuchten?
Ja, absolut. Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil die Institute müssen jetzt ihre gesamte digitale Lieferkette aktiv steuern und auch absichern. Das ist wirklich ein erheblicher strategischer Wandel, der mit DORA hier in den Fokus gerückt ist. Das heißt, kritische IKT-Dienstleister müssen überwacht werden. Und dazu gehören ja auch führende Cloud, Hyperscaler, Softwarekonzerne, Telekommunikationsanbieter und Rechenzentrumsbetreiber. Und eben das ist eines der Paradigmenwechsel, denn diese systemrelevanten Akteure stehen dann unter direkter Überwachung der Aufsicht.
Kurz vor Aufnahme unseres Podcasts wurde ja auch die aktuellste Liste veröffentlicht. Die umfasst ja auch, wie du schon gesagt hast, Cloud-Anbieter, größere internationale Unternehmen, die da involviert sind, als auch eben die Telekommunikationsanbieter. Das heißt, spiegelt auch wirklich wider, dass die Aufsicht stark dahinter ist, mehr durchzugreifen, auch bei den Dienstleistern.
Und auch wenn DORA seit Januar 2025 anzuwenden ist, du hast es eingangs gesagt, Jan, sehen wir aber in der Praxis, dass noch bei einigen Institute die Anforderungen an DORA noch nicht komplett umgesetzt sind. Ja, wir sehen beispielsweise, dass Dokumentationen vorhanden sind, aber die Operationalisierung dessen, was in den Richt- und Leitlinien dokumentiert ist und damit die Überführung, die Anwendung, steht noch aus. Wenn wir erstmal gucken, was ist so bereits am Markt gut umgesetzt, sehen wir die Dokumentation. Wir sehen, dass die Institute sich sehr stark an der BaFin-Tapete entlanghangeln. Welche Dokumente von der Strategie über eine Richtlinie, eine Leitlinie sind denn alles zu erstellen? Und die Institute versuchen damit natürlich dann auch die Vollständigkeit der Anpassung sicherzustellen. Aber das ist eben nur das Dokumentationslevel. Wir sehen, dass die notwendigen Anpassungen in Verfahren zum Change Management und auch zum Berechtigungsmanagement, wie beispielsweise eine Anpassung eines Rezertifizierungsturnuses basierend auf den kritisch oder wichtigen Funktionen, auch bereits schon gut umgesetzt sind. Ein weiterer Punkt, der aus unserer Sicht auch noch gut umgesetzt ist, ist das Thema DORA-Schulung. Gibt ja umfangreiche Anforderungen im Rahmen der DORA, welche Mitarbeiter zu schulen sind. Hier sehen wir, dass auch die Mitarbeiter umfassend geschult werden, natürlich basierend auf einem Web-Based-Training aufgrund der Menge der Mitarbeiter, aber auch, dass der Vorstand und der Aufsichtsrat in den vergangenen Jahren zu DORA geschult worden sind.
Und direkt zu den Schulungen, also aus eigener Prüfungserfahrung, da wir ja jetzt auch Prüfungen begleitet haben, reicht es da eben auch nicht aus, aus Aufsichtsperspektive nur alle einheitlich zu schulen, sondern es braucht ja auch eben diese rollenspezifischen Schulungen, wie beispielsweise für das Drittparteienmanagement oder Mitarbeitende, die generell im Rahmen des IKT-Risikomanagements involviert sind. Weitergehend, du hast es ja eben auch schon angesprochen, gibt es ja nicht nur die Dokumentation der Vorgaben, die erforderlich sind, sondern eben auch die Umsetzung und der Nachweis der Effektivität, die relevant sind. Da ist uns vor allem aufgefallen, dass es gerade in Richtung Digital Operational Resilience Testing als auch bei weiteren technischen Anforderungen einige Schwachstellen gibt. Beispielsweise im Rahmen des Digital Operational Resilience Testings bzw. des DORA-Testings wurden bisher noch nicht so viele Tests durchgeführt, wie sie hätten laut Aussicht durchgeführt werden sollen. Also wirklich der Abgleich zwischen was wurde seit Januar umgesetzt und was für Ergebnisse kamen daraus? Also beispielsweise bei Pentests, Schwachstellen-Scans, Quellcode-Scans und so weiter fehlt häufig der Nachweis der Effektivität. Also welche Testergebnisse gab es daraus? Wurden diese Testergebnisse von den entsprechenden Abteilungen und Bereichen genehmigt? Und welche Ergebnisse bzw. Maßnahmen fallen daraus? Und wie wird mit diesen Maßnahmen umgegangen? Also diese Maßnahmen müssen natürlich weiter dokumentiert und gereviewt werden, um sie anständig umzusetzen oder effektiv umzusetzen. Darüber hinaus zu den technischen Anforderungen, wir haben es auch gesehen am Markt, dass das Thema Netzwerksegmentierung noch ein häufig umstrittenes Thema ist, da es vereinzelt nur Lösungen am Markt erkennbar gibt, aber trotzdem vielerlei Schwierigkeiten gibt bei der Umsetzung der Anforderungen, da es praktisch ineffizient ist, aufwendig und teuer, diese umzusetzen. Und diese Verschriftlichung bzw. diese Anmerkungen gibt es eben auch seitens der Verbände des GDV und des BDB, die aufzeigen, dass die Anforderungen in der Art und Weise nicht zielführend umsetzbar sind. Darüber hinaus sehen wir auch noch das Thema Kriterien für schwerwiegende IKT-Vorfälle als essentielles Thema. Sind die Kriterien für die Klassifizierung von schwerwiegenden IKT-Vorfällen ausreichend definiert und dokumentiert? Waren die richtigen Personen involviert in den Entscheidungsprozess und sind auch die Dokumentationen für die Klassifizierungskriterien verständlich für eine dritte Person dokumentiert?
Ja, genau. Ähnliches sehen wir ja auch, wenn wir uns anschauen, wie die Kriterien und die Methodik ist zur Ermittlung von kritisch oder wichtigen Funktionen, sowie auch deren Vererbung auf IKT-Assets und auf die IKT-Dienstleister. Hier sehen wir auch noch das eine oder andere Haus, was die Kriterien noch sehr stark eingeengt hat auf das Kriterium der Verfügbarkeit und nicht alle Viva-Kriterien, also die Vertraulichkeit oder die Integrität, mit berücksichtigen. Und auch hier nochmal ein Hinblick auf die IKT-Risikokontrollfunktion gesprochen. Früher wurden ja Teile der Aufgaben durch einen Informationssicherheitsbeauftragten oder ein CISO wahrgenommen. Jetzt sehen wir ja durch DORA, dass die neu geschaffene IKT-Risikokontrollfunktion mehr Aufgaben hat, nämlich insbesondere auch eine Berichterstattungspflicht über die IKT-Risiken an das Leitungsorgan und auch an das Risikokomitee, wenn eins eingerichtet ist. Eben aber auch das Thema regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit von Strategien, die Richtlinien und Kontrollen durchzuführen sind. Eine IKT-Risikokontrollfunktion muss ja auch sicherstellen, dass das IKT-Risikorahmenwerk immer weiter geführt wird. Hier sehen wir am Markt, dass die IKT-Risikokontrollfunktion personell relativ dünn besetzt sind, aber eben der Aufgabenspektrum jetzt mit DORA nämlich nicht mehr nur auf Informationssicherheit liegt, sondern insbesondere auch in der Zusammenführung der Themen IKT-Drittparteienrisiken und auch Business Continuity Management sowie dem IT-Notfallmanagement. Das heißt, hier sehen wir mehr Aufgaben, aber Personalausstattung in den Bereichen ist eher noch dünn besetzt. Und wenn wir auch nochmal schauen im Hinblick auf das Thema IKT-Risiken, das wird im Moment sehr global definiert in den Häusern. Das heißt, es gibt das IKT-Risiko. Eine Verwendung der vor ein paar Jahren eingeführten EBA-Kriterien oder Unterklassifizierung wie Systeminfrastrukturrisiken, Drittparteienauslagerungsrisiken oder auch Cyberrisiken, das fehlt in den Häusern häufig noch und ist oftmals noch nicht so methodisch ausgearbeitet und voneinander abgegrenzt. Ein weiterer Punkt, den ich gerne noch kurz erwähnen möchte, ist auch das Thema der KPIs in der DORA-Strategie. Ist ja auch eine der DORA-Anforderungen, dass KPIs in der DORA-Strategie zu definieren sind. Wir sehen da am Markt eher so die Tendenz, ja, wir definieren mal eine Reihe von KPIs, in manchen Häusern auch relativ umfassend, aber werden diese auch wirklich zur Steuerung verwendet, der digitalen Resilienz? Da sehen wir noch größere Baustellen in den Häusern. Sind das wirklich die richtigen KPIs? Und hier eher zu sagen, wir reduzieren das Set an KPIs und setzen auf die wirklichen KPIs, die wir zur Steuerung auch der digitalen Resilienz verwenden können.
Jetzt haben wir doch schon einige Punkte von DORA angesprochen. Nichtsdestotrotz, ein großer Teil von DORA ist doch weiterhin das Drittparteienmanagement. Welche Herausforderungen siehst du denn dort?
Ja, das Drittparteienmanagement ist mit DORA sehr umfassend neu gestaltet worden sind. Und was wir halt hier noch als offene Baustellen in den Häusern sehen, sind einfach die noch nicht angepassten Verträge mit den IKT-Drittdienstleistern. Die BaFin hat gesagt, eines der Hauptthemen, was sie bis zum 17. Januar 2025 umgesetzt haben möchte, sind die unterschriebenen, angepassten Verträge mit den IKT-Dienstleistern, die kritisch oder wichtige Funktionen unterstützen. Sehen wir noch vereinzelt, dass das noch nicht erfolgt ist. Aber wir sehen auch, dass ein Großteil der Verträge mit IKT-Dienstleistern, also mit einfachen IKT-Dienstleistern, auch noch offen ist. Was ist die Ursache davon? Eben auch, dass die Häuser ihre Subauslagerungsketten und die Einschätzung, wie wesentlich sind denn diese Subauslagerungen für die Erbringung der Leistung für eine kritisch oder wichtige Funktion, hier noch Schwierigkeiten haben, das Ganze zu überblicken. Ein weiterer Punkt, der uns gerade beim Thema Drittparteienmanagement in den Häusern auffällt, ist die mangelnde IT-Unterstützung für das Informationsregister. Das heißt, viele Häuser nutzen für das Informationsregister noch Excel und befüllen das Register händisch. Und noch ein weiterer Punkt zu nennen ist das Thema Exit-Strategien. Hier sehen wir insbesondere die Anforderung des Testens der Exit-Strategien, dass das noch stiefmütterlich in den Instituten behandelt wird. Und hier sehen wir eben noch großen Handlungsbedarf, dass das auch wirklich durchgeführt wird. Und klar stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich das denn wirklich testen? Was wir immer empfehlen, ist, dass man den Exit-Prozess einfach mal mit den wesentlichen Beteiligten, sei es BCM, Providersteuerung oder auch einer Rechtsabteilung, gemeinsam durchspielt, um auch zu prüfen, passen die Entscheidungswege, sind die Kommunikationsketten angemessen aufgesetzt. Und dann auch zu schauen, deshalb auch die Rechtsabteilung einzubinden, können die Exit-Klauseln, die vertraglich festgelegt sind, validiert werden? Gibt es die entsprechenden Übergangsfristen? Und sofern vorhanden, auf historische Daten stützen, dass man vielleicht auch in der Vergangenheit schon mal den einen oder anderen Exit durchgeführt hat.
DORA war von Anfang an nicht ganz so klar, wie es heute ist. 2023 wurde die Verordnung ja erstmals umgesetzt bzw. veröffentlicht und über den Zeitraum der letzten 2 Jahre gab es zahlreiche Veröffentlichungen, RTS, ITS in diesem Zusammenhang, die weiter definiert haben, wie DORA umzusetzen ist. Nichtsdestotrotz gibt es weiterhin noch ein paar Themen, die da etwas unklar sind. Beispielsweise im Rahmen vom DORA-Testing für Assets, die kritisch oder wichtige Funktionen unterstützen, sollte ein Test mindestens jährlich durchgeführt werden. Jedoch sind in DORA 12 Testarten definiert, aber nicht inwieweit ist welche Testart durchzuführen, wann ist welche Testart durchzuführen und ab wann ist es wirklich angemessen. Weitergehend ist es auch bei den vorher schon angesprochenen Kriterien für die Klassifizierung für schwerwiegende IKT-Vorfälle. Da ist das gleiche Problem, dass es eben noch nicht eine einheitliche Bewertungsmethodik gibt. Wie sind wirklich Kosten zu schätzen oder der Impact von solchen schwerwiegenden IKT-Vorfällen zu schätzen? Und darüber hinaus gibt es auch noch weitere Themen, wie durch die Ablösung der BAIT, dass weiterhin offene Fragen vorhanden sind, wie zum Beispiel, braucht es zukünftig weiterhin einen CISO? Und durch diese Unklarheiten, die da im Raum stehen und natürlich noch darüber hinaus, gibt es Unklarheiten im Zusammenhang mit dem Drittparteienmanagement. Also vorher unter MA-Risk und BAIT gab es die sonstigen Fremdbezüge von IT-Dienstleistungen, welche eben nicht unter DORA fallen, da DORA nur diese reine IKT-Perspektive mit sich bringt. Dazu wurde aber wenigstens von der EBA bereits ein Konsultationspapier veröffentlicht im Sommer diesen Jahres, welches sich darauf bezieht und zukünftig auch eine Harmonisierung der 2 Sachverhalte plant.
Ja, absolut, Jan. Lass uns gerade nochmal beim Drittparteien-Risikomanagement bleiben, weil da sehen wir ja auch noch die Herausforderung am Markt, dass die Tool-Anbieter die DORA-Umsetzung auch noch gar nicht vollständig abdecken können. Also einmal dieses Informationsregisterlösung, wo ich gerade schon angesprochen habe, dass die halt sehr manuell noch passiert. Die IKT-Dienstleister bekommen sehr viele Anfragen für Informationen oder auch sehr viele Anforderungen von den Instituten, dass sie erstmal auf Abwehrhaltung gehen und sagen, oh, ich bin überhaupt gar kein IKT-Dienstleister und insbesondere gar keine kritisch oder wichtige Funktionsunterstützung. Das ist einer der Punkte, warum auch teilweise die Verträge noch nicht angepasst sind und noch nicht unterschrieben sind. Und hier auch die Abstimmung mit den neuen IKT-Sicherheitsanforderungen mit den Dienstleistern noch ausstehend ist. Also welche DORA-Tests führt der IKT-Dienstleister durch? Wie erfolgt so ein Notfallverfahren? Wie ist der Informationsfluss von dem IKT-Dienstleister zum Institut in Hinblick auf die Testergebnisse, auf Maßnahmen, die abgeleitet worden sind? Hier sehen wir, dass das in Teilen noch nicht umgesetzt ist. Wenn wir dann auf die andere Seite im Institut blicken, was uns da noch auffällt an Themen, woran im Moment die Umsetzung von DORA noch etwas hakt, sind ja auch das Zusammenspiel der verschiedenen DORA-relevanten Funktionen. Ich hatte es ja vorhin gesagt, IKT-Risikokontrollfunktion hat ja nicht nur das Thema Informationssicherheit, sondern hat eben auch das Drittparteienmanagement, hat auch das Notfallmanagement. Das heißt, wie arbeiten diese Funktionen im Institut, nämlich die IKT-Risikokontrollfunktion mit dem zentralen Auslagerungsmanagement oder jetzt eben Drittparteienmanagement und auch mit dem BCM zusammen? Hier haben wir eher noch den Eindruck, dass das Arbeiten sehr stark in Silos ausgerichtet ist und die Zusammenarbeit, die gemeinsame Informationserhebung und auch die Effizienz der Prozesse noch nicht richtig gehoben worden ist. Und das sehen wir auch bei der Berichterstattung über die DORA-Spezifika. Ja, es gibt die DORA-Berichterstattung, aber sind die konsistent zueinander, was berichtet wird und wie hängt der IKT-Risikobericht mit dem Risikobericht im Allgemeinen zusammen? Das heißt, hier sehen wir insbesondere bei den Verknüpfungen noch Verbesserungspotenzial in den Häusern.
Wir haben bereits in der Intro dieses Podcasts schon erwähnt, dass natürlich auch schon einige DORA-Prüfungen gestartet sind. Neben den Prüfungen der internen Revision gibt es natürlich auch die Prüfung der Jahresabschlussprüfer und auch erste aufsichtsrechtliche Prüfungen zum Thema DORA. Die Prüfungen, die wir am Markt bisher sehen, sind analog der § 44 KWG-Prüfung aufgestellt. Das heißt, wir sehen so ungefähr zwischen 5 und 15 Prüfern, die eine Vor-Ort-Prüfungszeit von 8 bis 10 Wochen veranschlagen. Je nach Prüfungsschwerpunkt und Themenschwerpunkten kann dies auch nochmal etwas davon abweichen. Themenschwerpunkte können sein IKT-Risikomanagement, Drittparteien-Risikomanagement oder eben auch Schwachstellenmanagement oder Kapazitätsmanagement. Die Anforderungslisten von den Prüfern und damit sowohl von den Jahresabschlussprüfern als auch von den regulatorischen Prüfern sind sehr umfangreich. Wir sehen da in der Regel mehr als 100 Nachweise, die vor der Prüfung bereits einzureichen sind. Und im Laufe der Prüfung können auch bis zu 1000 Dokumente notwendig sein, die als Nachweise dienen sollen für die DORA-Effektivität. Die Anforderungen reichen von den Dokumenten bzw. von der reinen Dokumentation der Strategien, der Richt- und Leitlinien, als auch der Ressourcenausstattung und Planung über die Methodik zur Definition von kritisch oder wichtigen Funktionen sowie der Dokumentation von Abweichungen von dieser Methodik bis hin zu den Nachweisen der Effektivität. Also wirklich, wie wird das DORA-Testing durchgeführt? Welche Nachweise und Resultate gibt es daraus? Wie werden diese Nachweise genutzt, um später daraus zu lernen im Rahmen eines Continuous Learning Prozesses? Und im Rahmen der Prüfung haben wir auch wahrgenommen, dass zahlreiche Stichproben gezogen wurden, vor allem aus der Übersicht der Schwachstellen und deren Playbooks zum Umgang mit Schwachstellen, der Liste aller Alerts aus dem Informationssicherheitsmanagementsystem, der Übersicht aller IKT-Notfälle aus dem Berichtszeitraum und auch weiteren Informationen wie dem IT-Testkonzept für die Überprüfung von Notfallplänen, als auch Ergebnisberichte über durchgeführte Audits bei IKT-Drittdienstleistern. Also zusammenfassend sehen wir da vor allem nicht nur die formalen Anforderungen, die geprüft werden, sondern eben auch, wurden alle Approval-Prozesse eingehalten, wurden Follow-up-Maßnahmen eingeleitet, durchgeführt und eben überwacht und kann dadurch sichergestellt werden, dass die Maßnahmen, die vorhanden sind, effektiv und ausreichend sind.
Ja, das zeigt ja einfach, wie umfangreich auch die Unterlagenanforderungen der Prüfer sind. Wir sehen ja in den Prüfungen aktuell eine Reihe an Schwerpunktthemen. Zunächst liegt ja der Fokus der Prüfung erstmal auf der Methodik und der Kriterien zur Bestimmung der kritisch oder wichtigen Funktionen. Da hatten wir vorhin ja schon besprochen, dass einige Häuser eben primär auf die Verfügbarkeit abziehen und die anderen Kriterien außer Acht lassen. Neben diesem Thema ist natürlich auch die Vernetzung der unterschiedlichen Risikoarten ein Thema. Das heißt, wie werden denn IKT-Risiken identifiziert und bewertet und wie sieht die Schnittstelle der IKT-Risiken in das operationelle Risiko oder das Non-Financial Risk der Institute denn aus? Was ist ein IKT-Risiko und welche Bestandteile sind gegebenenfalls Teil der Definition der anderen operationellen Risiken? Wir hatten auch schon vorhin den Punkt gesagt, wie ist denn der Prozess zur Erstellung des Informationsverbundes und des Informationsregisters? Gerade die manuellen Prozesse stehen ja unter besonderer Prüfung der Aufsicht und des Prüfers, sodass man hier natürlich auch immer nachweisen muss, wie die Informationen gesammelt worden sind, welche Datenqualitätsprüfungen gemacht worden sind. Ein Thema, was wir auch vorhin schon kurz angerissen hatten, war eben das Thema mit den Exit-Strategien für die kritisch wichtigen IKT-Dienstleister. Eine Frage, die die Prüfer auch ganz gerne stellen, ist, wie denn die DORA-Strategie im Institut kommuniziert worden ist. Also an welche Mitarbeiter wurde die DORA-Strategie wie zur Kenntnis gebracht? Wurde sie einfach übers Intranet publiziert? Gab es entsprechende Schulung? Und damit einhergehend auch, wie ist denn das Schulungsprogramm aufgesetzt? Jan hatte vorhin schon gesagt, wie wichtig es eben ist, nicht nur alle Mitarbeiter nach dem Gießkannenprinzip nach DORA zu schulen, sondern eben auch zu sagen, es gibt gewisse Zielgruppen wie der Dienstleistungssteuerer oder eben die IT-Ansprechpartner, die spezifische DORA-Schulung benötigen, um eben zu verstehen, was sind denn jetzt meine Aufgaben? Was sind denn jetzt wirklich die Neuerungen, die für mich spezifisch und für meine Aufgaben relevant sind? Klar, aufgrund der Menge erfolgen viele der Schulungen web-based, aber eben auch so Spezialistenschulung fürs Drittparteienmanagement, wo wir auch immer empfehlen, zumindest eine Erstschulung über die Neuerungen auch persönlich zu machen, und in einer Präsentationsform durchzuführen, damit eben auch genug Raum für Fragen sind, weil gerade insbesondere das Thema ja auch der Überwachung der IKT-Dienstleister sich umfassend verändert.
Das heißt aber auch, dass die Kommunikation der DOR-Strategie eben, wie du schon gesagt hast, auch durch die Schulung an sich mitgeteilt werden kann. Und darüber hinaus haben wir ja auch in den Prüfungen, die wir begleitet haben, gesehen, dass klar auch die Anforderungen besteht, wie ist es denn eigentlich über die Geschäftsführung hinaus? Also die Führungskräfte, die wirklich dafür zuständig sind, dass die DOR-Strategie implementiert wird und in ihre Bereiche integriert wird, wie waren denn diese Personen und Funktionen in die Erstellung und in die Kommunikation eingebunden?
Genau, und da nochmal insbesondere auf die DOR-Strategie. Wir hatten es vorhin auch schon gesagt, gerade die Auswahl der KPIs ist eben entscheidend auch unter den Gesichtspunkten der Aufsicht zu sagen, sind sie wirklich effektiv, um die operationelle Resilienz zu messen und werden sie auch wirklich aktiv zur Steuerung verwendet oder sind die rein auf dem Papier definiert? Und weil die vielleicht jedes Haus macht, dann habe ich auch mal die gleichen gemacht. Da benötigt es aus unserer Sicht auch noch ein bisschen Anpassungs- und auch einfach Reifeprozess. Jeder hat erstmal mit einem KPI-Set gestartet, was halbwegs gut aussah. Aber jetzt nach einem Jahr DORA auch mal zu schauen, sind das überhaupt die richtigen oder muss ich entsprechende Maßnahmen zur Anpassung vornehmen? Und das ist ja auch genau der Gedanke des Continuous Improvement-Prozess, den du, Jan, vorhin genannt hast, als eben eine der Aufgaben auch der IKT-Risikokontrollfunktion. Wichtig ist, was wir in den Prüfungen zusammenfassend sehen, ist, dass es eben nicht nur auf die vollständige Umsetzung des regulatorischen Regelwerks geht und dass man nicht nur prüft, was ist in der schriftlich fixierten Ordnung dokumentiert in Form von Richtlinien, Leitlinien und natürlich den Strategien, sondern die Aufsicht und die Prüfer legen sehr großen Wert auf die Nachweise und auch die Effektivität dessen, was dokumentiert worden ist. Wie wurden die DOR-Tests durchgeführt? Wie wurden die Exit-Pläne getestet? Welche Kommunikationsmaßnahmen? Das heißt, wirklich das Ganze zum Leben zu erwecken, das steht wirklich im Moment im Fokus der Prüfung.
Zum Abschluss, Saskia, könntest du uns noch einen Einblick geben, wie sich Institute aus deiner Sicht jetzt besonders gut vorbereiten können auf kommende Prüfungen und auch um langfristig DORA-konform aufgestellt zu sein?
Ja, gerne, Jan. Ich würde da gerne nochmal einen Satz vorne wegschieben, weil die BaFin und der IDB haben ja für die Erstprüfung in 2025 gewisse Erleichterungen zugelassen. Also sei es eben, dass vollständig behobene Mängel gar nicht mehr in dem Bericht erscheinen müssen oder auch verkürzte Wirksamkeitsprüfungen möglich sind, wenn eben die Implementierung erst jetzt im Laufe des Jahres erfolgt ist. Und das vorneweg gesagt, diese Schonfrist gilt ab 2026 nicht mehr. Da erwartet die Aufsicht eine volle DORA-Compliance. Und wenn wir jetzt nochmal schauen, was sind so wirklich die wesentlichen Punkte? Das ist einmal das Thema Definition kritisch oder wichtige Funktionen. Was sind die Kriterien? Was ist die Methodik, die verwendet wird? Du hast es angesprochen, the Continuous Improvement. Mit welchen Kriterien überprüfe ich denn den IKT-Risikomanagement-Rahmen und habe ich es dann auch effektiv jetzt zum Jahresende spätestens einmal durchgesetzt? Die KPIs, KRIs zur Steuerung, die in der DOR-Strategie zu definieren sind, aber auch die Vorgaben im Incident-Management im Hinblick auf die Berichterstattung, Auswirkungen, Prioritäten und ein besonderes Augenmerk, was wir festgestellt haben, liegt auch als Playbooks, als Maßnahmen für bereits geschehene Vorfälle oder auch Vorbereitung für neue Vorfälle, was dann auf sich gerne sehen möchte. Und die bestehende Prozesslandkarte ist für die Business Impact Analyse teilweise auch noch unvollständig und damit auch die Abhängigkeiten zwischen den Prozessen, IT-Systemen oder den IKT-Dienstleistern, die dort beschrieben sind, sind nicht ausreichend dargestellt. Das heißt, hier fehlt es schon an der Datengrundlage, um dann die DORA-Anforderung draufzusetzen, sollte das Fundament auch entsprechend schon passen. Wir sehen es auch, dass teilweise mit den kritisch oder wichtigen IKT-Dienstleistern keine angepassten Business-Continuity-Pläne vereinbart worden sind oder auch die Überwachung der IKT-Dienstleister nicht systematisch und in dem Umfang, wie es DORA erwartet, umgesetzt worden ist. Und last but not least, aber darüber haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen heute, das Thema Testen der Ausstiegspläne für die kritischen IKT-Dienstleister. Und wie gesagt, mit dem Testen eher in Richtung zunächst mal zu prüfen, kann ich denn sowas, wenn es wirklich passiert, einen Maßnahmenplan, einen Kommunikationsplan durchzutesten? Das sind so die großen Themen zusammenfassend, die wir im Moment in den Prüfungen sehen und wo wir am Markt noch Handlungsbedarf bei den Instituten sehen.
Liebe Saskia, herzlichen Dank für das interessante Gespräch und die spannende Diskussion zum Thema.
Ja, vielen Dank, Jan. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, wieder Gast bei Sound of Finance zu sein.
Unsere Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Feedback, Meinungen, Kommentare könnt ihr uns gerne über soziale Medien oder per E-Mail hinterlassen. Und wenn euch die Episode gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast, empfehlt ihn in eurem Netzwerk weiter und lasst eine Bewertung da. Danke und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.